Heute bei CT Uplink, das Herbst-Update von Windows 11 bringt tolle Verbesserungen. Viel Spaß!
CT Uplink.
Moin Moin, herzlich willkommen beim CT Uplink. Nicht nur die Blätter fallen im Herbst, sondern auch neue Dateien fallen auf eure Festplatten vom Microsoft Windows 11 Update. Moin, Jan Schüssler, unser Windows-Experte. Was ist das Beste am Herbst-Update?
Das am besten finde ich an diesem Update, dass Microsoft es endlich geschafft hat, dass man die lang ersehntes Feature, dass man die Taskleisten-Icon-Gruppierung ausschalten kann. Also wenn man das
klingt kompliziert, ist aber genau das, was alle wollen, ne?
Ja, genau. Also bisher konnte man, wie auch in Windows 7, Vista, Windows 8, Windows 10 schon immer, Windows so einstellen, dass auf der Taskleiste eben nicht, ja, ich sag mal, wenn ich 5 Excel-Fenster offen habe oder einfach 5 Explorer-Fenster, nicht ein Sammel-Icon erscheint, sondern wirklich erstens 5 Einträge nebeneinander, die zweitens auch noch die Beschriftungen anzeigen. Also ich sehe, welches Dokument das jeweils ist, welcher Ordner offen ist, kann darüber viel effizienter arbeiten, wenn ich direkt weiß, welche Excel-Tabelle ich anklicke und nicht erst über so Thumbnails suchen muss.
Genau, du klickst dann einfach, du siehst sofort, wo du draufklickst und mit einem Klick hast du das Fenster vorne, was du haben willst. Und bisher war ja unten dann so ein Icon, den man so gerade ansehen konnte, da steckt mehr dahinter, da klickst du drauf und dann erscheinen da drüber diese 5, 6
diese
Bilderchen.
Diese Mini-Versionen quasi, genau.
Die man kaum entziffern kann und wenn man irgendwie nur ein bisschen zuckt, ist man mit der Maus wieder raus und alle Fenster sind zu und man muss wieder klicken und dann ganz vorsichtig. Wir haben es hier. Kannst du das auf dem Explorer kurz zeigen vielleicht?
Genau, also wir haben ein Test-Notebook da und das hier so angeschlossen, dass die von euch hier sich auf YouTube anschauen, auch es sehen können. Also wir können das ja mal gerade einblenden und dann sehen wir zum Beispiel, wenn man das Update drauf hat, klickt man einfach mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und dann auf Taskleisten-Einstellungen. Und dann in der Einstellung-App, in der man dann landet, ganz unten auf Verhalten der Taskleiste. Und dann gibt es hier diese Option Taskleiten-Schaltflächen kombinieren und Beschriftung ausblenden. Stellt man auf Nie. Und dann sieht man schon, dass man hier unten jetzt die Beschriftung hat, wenn ich Explorer-Fenster zum Beispiel aufmache.
Mit kombinieren meint Microsoft genau das, was immer alle nervt.
Diese zu einem Icon zusammenzufassen, genau. Und wenn ich mehrere davon aufmache, sieht man eben gleich, man hat ja mehrere Einträge auf der Taskleiste nebeneinander. Ja, also es ist jetzt nicht die perfekte Taskleiste. Man kann nach wie vor zum Beispiel nicht die Taskleiste in der Größe ändern. Man kann sie auch nicht oben, links oder rechts anheften. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Genau. Also für mich war das immer ein absolutes Killer-Feature, weswegen ich Windows 11 gehasst hatte am Anfang, dass es nicht geht. Magst du es nochmal umstellen, dass die Zuschauer sehen, wie es in doof aussieht?
Genau, ich mache hier nochmal so ein paar Einträge auf, zusätzlich vom Explorer, dass es noch ein bisschen verwirrender aussieht.
Normalerweise hat man natürlich nicht Start, Start, Start stehen, sondern
seine
verschiedenen Sachen.
Und hier die Videos. So.
Also ich habe üblicherweise immer von, 3, 4 Explorer-Fenster mindestens auf, 2 Excel-Tabellen, 2, 3 Word-Sachen oder sowas.
Genau, und jetzt sehen wir, haben wir hier, dann gehst du da drauf mit der, kann man noch mehr aufmachen. Dann zeigt er hier eben diese Mini-Ansichten an.
Und über die muss man rübergehen und auch genau zielen. Also
er blendet sie dann schon ein, wenn man Mouse-Over macht. Das ist jetzt nicht so blöd, aber es ist eben zusätzlicher Klick und es ist verwirrend im Alltag einfach, weil das ist unnötig.
Und es dauert ewig. Ein einfacher Klick, wenn man weiß, wo, ist eine Sekunde und da irgendwie auf die Einblendung warten und genau überlegen, das sind ja 3, 4 Sekunden, die man da braucht. Es gibt auch ein paar Tools, die das machen. Ich weiß, Win All Back oder so, glaube ich.
Start All Back. Ich bin mir nicht sicher, also ich hatte sie mal getestet, aber ich hatte sie getestet für Windows 10 unter dem Aspekt, wie kriege ich ein ordentliches Startmenü à la Windows 7 zurück. Mhm. Start 11, meine ich, kann das auf jeden Fall. Start All Back müsste es auch können. Ich mag mich nicht ganz festlegen, aber es gibt Tools und die können dann zum Beispiel auch die Taskleiste oben anheften, je nach Tool.
Das heißt,
sieht optisch nicht ganz sauber aus, aber man kann,
ja. Wer so ein Tool verwendet, wird jetzt trotz des Herbst-Updates möglicherweise bei dem Tool bleiben, weil das auch noch ein paar andere schöne Feinheiten hat.
Das kann gut sein, ja. Und man noch ein bisschen mehr konfigurieren kann dann generell, ja.
Genau. Manchmal funktionieren diese Tools nicht sofort mit einem Windows-Update, sondern die Tool-Programmierer müssen da auch wieder irgendwelche Ecken hinterher programmieren. Also, naja, aber ist ja alles nur optisch. Okay, Windows 11 Update. Microsoft macht ja relativ regelmäßig Updates. Wie funktioniert das bisher?
Also, man muss bei diesem Update mal vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil Microsoft für reichlich Verwirrung gesorgt hat. Funktionsupdates sind normalerweise das, was man auch mit den Bezeichnungen kennt. Von Windows 10 kannte man es ja schon. Es gab diese 20H2, 21H1. Das bezeichnet immer das Jahr und danach die Jahreshälfte. Ja, das hier ist jetzt 23H2, also es ist das Funktionsupdate von 2023 aus dem Herbst.
Genau, ja, das H steht nicht für Herbst, sondern für Hälfte.
Ja, also es gäbe, theoretisch könnte es vielleicht einen H1 geben, wird es aber nicht, weil Microsoft festgelegt hat, dass es für Windows 11 Funktionsupdates nur einmal im Jahr gibt. Und das wird immer im Herbst sein. Davon ab hat Microsoft auch bei Windows 11 angefangen, sogenannte Moments oder Momente einzuführen. Das sind im Grunde so eine Art Funktionsupdates, aber mit relativ kleinem Umfang. Also das sind so 2, 3, 4 Features, relativ kleine, die es dann neu gibt. Was spannend ist eigentlich an gerade diesem Update, jetzt an den neuen Funktionen, die es für Windows 11 im Herbst gibt, ist, dass Microsoft eigentlich zum ersten Mal ein relativ großes Funktionsupdate macht. Also wo man sagen kann, das will man eigentlich auch haben, weil eine Menge, also nichts vielleicht, was man zwingend haben muss, aber es ist ein Haufen willkommener Funktionen drin, wo man sagt, ja, und es hat eigentlich bislang keine Nachteile. So, das will man eigentlich haben, dieses Update. Und man kann es guten Gewissens installieren. Und es kommt als kumulatives Update. Es kommt auf den Rechner wie monatliche Standard-Sicherheits-Updates. Dadurch installiert es sich relativ geschmeidig, relativ schnell, was je nach Update, das man installiert, passiert, ist, dass man noch ein kleines Konfigurationspäckchen nachladen muss. Das passiert normalerweise, indem man entweder auf die Schaltfläche klickt, die heißt, ja, jetzt 23H2 installieren, oder die Schaltfläche heißt, das ist immer so ein bisschen, wenn dieses Update noch nicht angeboten wird, gibt es den Schalter, die neuesten Updates bekommen, sobald sie verfügbar sind. Das
wann sonst?
Bevor sie verfügbar sind? Der Schalter bewirkt zum einen, dass optionale Updates sofort installiert werden, wenn sie verfügbar sind und nicht erst per Klick. Es bewirkt aber auch, dass Funktionen, die in einem Update-Paket enthalten sind, die aber noch nicht sichtbar, noch nicht scharf geschaltet sind, dann mit einem kleinen Konfigurationsupdate und einem Neustart scharf geschaltet werden.
Du sagst gerade, man muss sich noch was runterladen. Das heißt nicht, dass man auf irgendeinen Link klicken muss, sondern man muss nur die Knöpfe da auf der Update-Seite.
Man muss die Knöpfe im Zweifelsfall bedienen. Ja. Microsoft gerade, ich habe eben gesagt, dass es diesmal besonders verwirrend ist. Verwirrend ist es, weil wir eigentlich alle damit gerechnet haben. Klar, es wird ein 23H2-Update geben. Als das verkündet wurde, ich glaube, es war am 21. September, hat Microsoft plötzlich den Begriff Moments 4 Update ausgepackt. Und
gab es den Begriff vorher schon? Ich habe den das erste Mal in deinem
Artikel gelesen. Also diese Moments gab es tatsächlich vorher schon. Die waren aber oft kleiner und nicht so wirklich nennenswert. Sie haben aber gleichzeitig auch noch gesagt, ja, und das ist dann ja 23H2 und das gibt's dann ja jetzt Ende September.
Aha, 23H2 ist Moments 4.
Und so kam das rüber. Ne? Und alle haben auch getitelt, ja, 23H2 ist schon Ende September fertig. Alle können es dann runterladen. Bis dann ich glaube, der Termin war der 26. September, eigentlich der Release-Tag. Plötzlich rauskam, ja, es gibt dieses Moments 4 Update. Es kamen auch ein Haufen neue Funktionen. Aber von 23H2 von diesem Ausdruck war nirgendwo etwas zu sehen. Und ein, zwei Wochen später irgendwie haben sie dann gesagt, ja, wir veröffentlichen 23H2 jetzt mal für Windows Insider, also die Beta-Tester, in den sogenannten Release-Preview-Kanal. Das ist im Grunde der Kanal, wo ein eigentlich fix und fertiges Update noch mal ein paar Wochen sich beweisen muss, bevor es wirklich auf die Öffentlichkeit losgelassen wird. Das sind eigentlich die fertigen Versionen schon. Aber released haben sie es dann immer noch nicht. Und während wir das hier aufzeichnen, ist die 23H2 immer noch nicht released.
Genau, wir haben heute Dienstag. Ihr seht oder hört die Folge am Samstag. Und wir haben gerade noch mal geschaut. Noch ist nichts da mit H2, ne?
Es gibt die Theorie oder die Spekulation, dass es möglicherweise am heutigen Aufzeichnungstag, also am Dienstag, dem 24.10. released wird. Wenn ihr das hier euch anschaut oder hört, uns zuhört, wisst ihr vielleicht schon, ob es released wurde oder nicht. Die Theorie gibt es, weil man übers Wochenende auf Microsoft-Servern gesehen hat, dass neue Download-Images bereitgestellt wurden. Und das ist üblicherweise ein untrügliches Zeichen dafür, dass in den nächsten Tagen dann wirklich ein Update oder das Funktions-Update kommt. Und dass es dann auch zum Beispiel neue Installations-Images gibt. Wenn ich mir also Windows runterlade zum Installieren auf einem neuen Rechner, kriege ich dann auch gleich wirklich die 23H2.
Und du kannst dir die 23H2 schon angucken seit ein paar Tagen, weil sie in den Developer-Channeln drin ist, wo du ja natürlich auch drin bist.
Genau, in diesen Kanälen ist sie schon drin. Man muss fairerweise sagen, das, was alle Interessierten sich als dieses sogenannte Moments 4 Moment-Update schon wahrscheinlich installiert und aktiviert haben vielleicht, sich von 23H2 kaum unterscheidet. Also wir haben es wirklich rauf und runter verglichen und Ich sehe, wenn man es wirklich aufzählt, sind es drei Unterschiede. Ich mag nicht ausschließen, dass ich was übersehen habe. Der erste Unterschied ist, also diese ganzen Oberflächenänderungen, zum Beispiel die Taskleistengruppierung ausschalten, das kann man auch schon mit dem Moments 4 Update haben. Da braucht man nicht zwingend 23H2. Drei Dinge sind anders. Erstens, wenn ich wirklich eine 23H2 habe, ändert sich, es ist ein kosmetisches Detail, die Bildnummer. Also klar, weil man anhand einer Software-Revisionsnummer, das können wir gerade mal zeigen, auch für die, die zuschauen. Man sagt Windows-Taste, dann WinVer, W-I-N-V-E-R und Eingabetaste, kriegt man ein Fensterchen, wo Windows die Bildnummer meldet. Es sagt also erst Version 23H2, Bild 22631, das ist die Release-Version. 22621 wäre die Vorversion, die 22H2. Und diese Punkt, das hinter dem Punkt, die 2500, bezeichnet im Prinzip nur das Patch-Level. Also wenn ich jetzt ein nächstes monatliches Sicherheitsupdate kriege, steht da 2600, glaube ich, dort irgendwas.
Okay, vielleicht noch mal ganz kurz gesammelt. Man kriegt monatliche Sicherheitsupdates. Da ändert sich aber an der Oberfläche eigentlich nichts, außer man Schreibfehler vielleicht.
Bei den üblichen Updates ändert sich da eigentlich erstmal nichts.
Und dann gibt es diese Moments, da ändert sich ein kleines bisschen was.
Die kommen so alle paar Monate mal, genau.
Und dann gibt es eben die Herbst-Updates, da ändert sich relativ viel.
Da ändert sich relativ viel. Mhm. Das Spannende eben ist, dass, oder das ich habe den Artikel, es kommt in CT-Ausgabe 25, werdet ihr auch einen Artikel lesen können, der alle Änderungen zusammenfasst.
Genau, ich glaube, ihr seht hier noch das Heft.
Da haben wir genau, Heft, da haben wir ein Heft
24. Das ist momentan noch am Kiosk, auch am Samstag, wenn ihr das sehen oder hören werdet. Da ist der Artikel noch nicht drin, sondern du schreibst ihn gerade erst.
Ja, genau.
Genau, die 24 ist super spannend. Da könnt ihr natürlich auch mal reingucken. Das Thema Kaufen oder Mieten, das gab es letzte Woche hier im Ablink.
Richtig, ne? Ja.
Ich war im Urlaub, aber ihr habt das hingekriegt. Ja. Das war cool, ja. Ich habe es geguckt, das ist schön. Das könnt ihr euch angucken. Genau, zurück zu Windows, ja.
Genau, ich habe den Artikel auch genannt, entspanntes Upgrade. Weil man einen Berg von Funktionen kriegt. Und vor allem bei Windows 10 war es halt immer. Und bei Windows 11 letztes Jahr mit dem 22H2-Update von der Ur-Windows 11-Version auf die bis jetzt aktuelle Version, war es so, dass man eine sogenannte In-Place-Upgrade-Installation bekommen hat. Also das läuft so, dass Windows Update eigentlich ein komplettes Setup-Image für die neue Windows-Version runterlädt, im Hintergrund das in einen versteckten Ordner parallel neben das bestehende Windows installiert, Windows dann mehrfach neu startet, aber nicht Windows selber, sondern die Setup-Umgebung Windows PE und ein Mechanismus dann, ja, im Grunde das alte Windows in einen Windows Old-Ordner verschiebt, das neue Windows in den regulären Windows-Ordner verschiebt und sämtliche Programme, Daten, Einstellungen, Benutzerkonten von der alten in die neue Installation rüberschiebt.
Ach so, man könnte dann relativ schnell auch zu dem Old wieder zurück, wenn irgendwas schiefgehen würde, weil da ist ja quasi noch die unveränderte alte Variante drin.
Deshalb konnte man so ein Rollback machen, war allerdings auch ein Prozess und da hatte Windows 10 einen Großteil seines miesen Images auch her, dass diese Funktionsupgrades auch verdammt häufig schiefgegangen sind. Weil wenn du irgendetwas konfiguriert hast, was man in Redmond nicht als einen Standardfall angesehen hat, gab es eine Chance, dass das Setup sieht, oh, da läuft irgendwas quer, da kann ich nichts mit anfangen. Ich mach mal lieber ein Rollback auf die Vorversion.
Oh Gott.
Und dann hängst du da in so einer Schleife, dass mit jedem Neustart dein Rechner erstmal 2 Stunden beschäftigt. Heutzutage ist es nicht mehr so, aber als Windows 10 veröffentlicht wurde, gab es tatsächlich diese elendigen Update-Orgien. Und das kann dir hier nicht mehr passieren, weil einfach kein neues Windows installiert wird, sondern lediglich wirklich ein Update, das die ganzen neuen Funktionen reinbringt und aktiviert.
So. Genau, doppelt angelegt wird das komplette Windows doppelt angelegt?
Mit dem alten Verfahren?
Ja.
Da wurde tatsächlich das Betriebssystem als solches. Also das war tatsächlich doppelt vorhanden dann. Gut, es gibt dann natürlich Dateien, die auf einzelne Dateien referenzieren, weil es immer die gleichen sind.
Ach so, wenn es dasselbe bleibt, ist es nur eine Referenz.
Genau, aber es wurden eine Menge Dateien ausgetauscht. Mhm. Es gab auch immer den Tipp, niemals von Hand den Windows Old Ordner löschen, weil es besteht das Risiko, dass du einfach Teile deiner funktionierenden Installation dabei mitkillst.
Oh ja, das ist ein wichtiger Tipp. Ich habe das ein paar Mal gemacht. Oh Gott.
Ich habe das auch ein paar Mal gemacht. Ja. Also es betraf natürlich nur Fälle, in denen du das Ding dann wirklich gezwungen hast, obwohl es sagt, nein, das kann ich nicht löschen, da komme ich nicht ran, es dann versucht hast, auf Biegen und Brechen wegzukillen. Und dann konnte man sich damit durchaus das System zerschießen. Also wenn man solche Systeme hat oder auch nach einem Upgrade von Windows 10 auf 11 gerne, immer die Datenträgerbereinigung dafür nutzen, weil die guckt, was wird davon noch benötigt, was sind nur Referenzen auf schon vorhandene Dateien und was sind wirklich alte Dateien, die in den Müll können.
Ja, da habe ich ja Glück gehabt bisher. Uiuiui, ja. Ist euch auch schon mal was schiefgegangen? Ui, schreibt mal, ui. Wie viel Speicher liegt da ungefähr doppelt auf der Festplatte? Spielt doch heutzutage bei unseren Terabyte-Kapazitäten nicht so eine Rolle.
Spielt eigentlich keine Rolle. Das bereinigt sich auch automatisch nach 10 Tagen. Löscht Windows das, wenn man sieht, okay, da ist jemand 10 Tage lang nicht zurückgewechselt zum älteren System, dann wird das einfach gelöscht. Windows behauptet oft, dass es sowas um die 17, 18 Gigabyte sind. Wenn man real vergleicht, vor und nach einer Bereinigung, sind es, ich möchte meinen, so um die 10 bis 12 Gigabyte, die man dadurch freikriegt.
Gut, okay, also bei Terabyte-Platten, wo man üblicherweise hunderte Gigabyte vielleicht frei hat, ist das alles
auf dem aktuellen, modernen und sagen wir mal auf dem sauberen System fällt das nicht mehr auf. Aber immer mal wieder hören wir noch von Systemen, wo zum Beispiel eine relativ kleine SSD nur vorhanden ist fürs Betriebssystem. Und man dann sagt, ja, es ist schon wirklich knapp auf Kante dann.
Ja, das stimmt. So Billigrechner haben vielleicht noch 128 Gigabyte oder so. Dann muss man schon ein bisschen.
Wenn du dann noch einen Berg aufräumen. Von eigenen Dateien drauf hast, ist halt schnell Ende dann irgendwann,
Du sagtest gerade auch, ein paar Benutzereinstellungen werden genauso kopiert. Trifft das auch auf irgendwelche Anwendungseinstellungen zu? Also da hat man ja vielleicht auch noch mal ein paar große Dateiberge, die dann doppelt da sind.
Das Problem habe ich zumindest nie beobachtet. Ich schließe nicht aus, dass das passiert. Vor allem bei allem, was, wie gesagt, Microsoft nicht berücksichtigt in seinen. Also wenn du irgendwie Benutzer, ich sag mal, komplette, also was eine Falle war, das war aber eher ein Problem damals, als von Windows 7 zu Windows 10 umgestiegen wurde, haben die Menschen oft Systeme gehabt, wie man sagen muss, etwas, was wir bei CT vor 10, 15 Jahren mal empfohlen haben. Nämlich, wenn ich eine SSD habe, die 60 Gigabyte klein ist oder 40 irgendwie und eine große Terabyte Festplatte, gab es einen sehr, sehr hingebastelten Trick oder ein Gefrickel, um nicht nur meine Datenordner auf Laufwerk D umzubiegen, auf eine Festplatte, sondern den kompletten Ordner C Users, also
die Benutzereinstellungen und Benutzerdaten,
die gesamten Benutzerprofilordner wirklich zu verschieben. Und dass jemand so irre sein könnte, hat man in Microsofts Universum nie auf dem Schirm gehabt. Und das ist einfach diese Systeme sind verlässlich auf die Nase gefallen. Also die konntest du einfach nicht upgraden. Das war fest verdrahtet, dass es C-Users heißt und nicht D-Users. Und das ließ sich nicht upgraden. Dann einfach, da muss man sagen, sorry Leute, müsst leider sauber neu installieren dann. Mhm. Aber sowas droht hier zum Glück nicht mehr. Mhm. Also
okay, würdest du es hat jetzt mit dem Update nichts zu tun. Würdest du es eigentlich empfehlen, noch Windows auf eine eigene Partition und die Daten auf eine zweite oder alles in C reinschmeißen?
Die Daten, das kann durchaus sinnvoll sein. Ich kenne sehr viele, oder ich würde sagen, der Großteil meiner Kollegen sagt, es ist eigentlich egal. Du kannst deine Daten auch ohne separate Partitionen mega gut organisieren inzwischen. Mhm. Ich mache das allein deshalb, weil ich so die Möglichkeit habe zu sagen, ich habe einen großen Datenberg, den ich auf Laufwerk D habe, auf einer BitLocker-geschützten Partition, die auch nicht beim Systemstart automatisch mit entriegelt wird.
Okay.
Sondern einen separaten Datenspeicher, den ich nur durch Kennworteingabe gezielt öffnen kann. Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich alle Daten auf Laufwerk C liegen habe. Okay. Aber das ist ja im Prinzip auch schon wieder ein Sonderfall. Also ich sag mal, ich habe es früher selber gemacht, das waren allerdings mehr so die Windows 98 Zeiten. Da hat man dann wirklich eine Partition für Spiele, eine für Programme, eine für Sonstiges und ja, nee. Also ich würde niemanden davon abhalten, das zu machen. Notwendig ist es aber nicht und es hat eigentlich keinen großen Vorteil, außer vielleicht einen psychologischen, dass man es besser sortiert. Aber andererseits.
Und vielleicht auch den kleinen Vorteil, dass man eben sein Backup-Programm ein bisschen einfacher konfiguriert.
Ne? Ja,
Laufwerk D komplett zack weg, ohne irgendwelche Tricks.
Bei Dateien ja, klar, das ist dann, ich sichere dieses ganze Laufwerk. Mhm. Bei Programminstallationen, es landet so unglaublich viel in Ordnern, C-Users zum Beispiel im App-Data-Ordner.
Ja, dieser versteckte, ne?
Sind diese versteckten Ordner, wo im Prinzip sämtliche Programmkonfigurationsdateien drin liegen. Das liegt ja nicht in dem Programmordner. Also
und sogar einige Programme komplett installieren sich da rein. Den Chrome
auch,
installiere
klar.
Ich manchmal.
Browser, und genau. Da, das, ne? Die liegen teilweise auch, manche Apps, so moderne Windows-Store-Apps liegen dann, also liegen als Grundversion schon in einem Programmeordner. Aber meine eigenen Konfigurationsdateien oder auch die ganze Software liegt dann einfach mal im User-Ordner. Klar, da kommt man natürlich nicht ran, wenn man sagt, ich schiebt das auf andere Laufwerke.
Und von daher ist quasi ein Backup seiner Datenpartition sichert sowieso nicht mehr alles, was man braucht, um wieder komplett bei Null anzufangen. Ne?
Ja, man kann, also das ist ein interessantes Thema. Mhm. Wir hatten ja auch oder haben gesehen, in diesem 23H2 oder auch im Moments 4 Update gibt es eine Backup-App.
Jetzt schöne Überleitung wieder zurück zum Thema.
Entschuldigt,
dass wir ein bisschen abgeglitten sind. Genau, kommen wir wieder zum Herbst-Update.
Zum Herbst-Update. Also, die nennt sich Windows-Sicherung. Und das ist das perfekte Beispiel für alter Wein in neuen Schläuchen. Diese App kann eigentlich nichts, was Windows nicht schon seit Jahren kann. Es fasst mehrere Funktionen zusammen. Es ist eine Oberfläche, die dir anzeigt, ob wenn sie eingerichtet ist, eine Dateisynchronisierung nach OneDrive erfolgreich war.
OneDrive ist der Cloud-Speicher von Microsoft.
Wo es natürlich die Frage ist, es gibt ja massive Datenschutzvorbehalte. Ne? Klar, weil was ich nach OneDrive hochlade, ist klar, das guckt Microsoft sich im Zweifelsfall alles an.
Ja.
Wenn ich diese Bedenken nicht habe, kann ich darüber halt meine ganzen Daten sichern. Wenn ich mehr als wenige Gigabyte habe, muss ich natürlich auch einen kostenpflichtigen Speicher, einen Speicher-Upgrade dafür mieten. Und ich glaube, 5 Gigabyte oder so hat der Standardspeicher. Das ist,
ich glaube, 5 waren so. Man kann es sich mit so ein paar Aktionen auf vielleicht 6 oder 7.
Genau, also manchmal gibt es so Sonderaktionen, wenn ich ein neues Gerät kaufe, kriege ich 1 oder 2 Jahre lang ein Upgrade auf 50 oder 100, aber dann läuft das auch wieder aus irgendwann. Mhm. Ja.
Genau, normalerweise, wenn du ein Office 365, nee, wie heißt es jetzt? Ach, weiß ich nicht mehr, auch egal.
Ja.
Wenn du das kaufst, hast du automatisch ja quasi ein Terabyte OneDrive dabei.
Richtig, ne? das Office-Abo oder Microsoft 365 heißt es ja inzwischen, dieses Abo hat also das beste Beispiel ist dieses, ich meine, Family-Abo heißt es, was für 5 oder 6 Personen Lizenzen beinhaltet und pro Person 1 Terabyte OneDrive-Speicher.
Das ist schon ein Kampfpreis.
Das ist schon, wenn man das brauchen kann und die Verwendung hat, ist das sicher ordentlich. Ja.
Mhm. Okay, zurück zum Backup.
Zum Backup. Dieses Backup sagt auch, es speichert sowas wie, was Windows ja aber auch schon lange kann, WLAN-Passwörter, Windows-Anmeldedaten, Programm-Anmeldedaten, die dann ins Microsoft-Konto, in die Cloud synchronisiert werden. Die Idee ist, darüber alles mit wenigen Klicks, wenn ich jetzt mein Gerät verliere oder mir einen neuen Rechner kaufe, einfach ja ganz easy umsteigen zu können. Das ist
das?
Eine schöne Idee von Microsoft, die natürlich an die Mechanismen vor allem von Apple, aber auch so ein bisschen von Google angelehnt ist, ne, zu sagen, ich logge mich ein und mache 3 Klicks und dann ist alles wieder da, wo es vorher war. Mhm. Mit Windows habe ich das Problem, dass diese Backup-Funktion nur, also die sagen, ja, wir merken uns auch, welche Apps du hattest, wo die angepinnt waren und die ganzen Daten und alles. Ja, funktioniert aber nur für Store-Apps. Also,
okay. Also für die 2% der Apps, die man nicht ganz so dringend braucht wie die
so,
eigentlichen.
Genau, und das ist alles, also was ich zum Beispiel an Produktiv-Apps drauf hätte, so diese zum Beispiel mache ich ja manchmal Newsletter, ne? Und diese Inksmail-Software, was du dann da benutzt. Das sind ja alles Programmpakete, die du dir runterlädst oder die als .msi-Pakete verteilt werden, die man sich installiert. Da kommt diese Sicherung nicht dran. Also der Goldstandard bleibt immer nach wie vor eine richtige Systemsicherung, zum Beispiel mit CT-Vimage oder wenn man einen anderen Imager hat.
Genau, CT-Vimage ist ein Projekt von CT. Wir werden es in den Links, oder weißt du zufällig das Heft, wann ist das letzte Mal im Heft?
Also man kann, das Einfachste ist ct.de/vimage. Wie Image, nur mit W.
Wie Image, sehr schön.
Das nutzt, ja, das Spannende daran ist, es ist eigentlich ein super Tool, auch um Rechner umzuziehen, auf, also um sein Windows auf eine neue Hardware umzuziehen, weil es, naja, es nutzt eine Windows-eigene Technik, um die komplette C-Partition in ein Image zu verpacken. Wenn ich das auf einer anderen Hardware wieder herstellen will, kommt technisch die Windows-Installationsumgebung zum Einsatz. Also dieses, das Vimage, oder sagen wir mal so, dieses Windows-Setup, was dann läuft, glaubt, es würde ein nacktes Windows installieren. Tatsächlich installiert es kein, na, ich sag mal, entpackt es da nicht ein 3 Gigabyte kleines Setup-Image für ein nacktes Windows, sondern ein von mir aus 50 Gigabyte großes Image, wo alles von mir drin ist auf die Festplatte.
Cool, ja.
Das ist ein ziemlich cooler Mechanismus eigentlich, kann man empfehlen. Sichert nicht alles, Laufwerk D, E, F und so weiter werden nicht mitgesichert, aber gut.
Die kann man ja dann wieder mit einem normalen Datei-Backup.
Die kann
man,
genau.
Genau, und das neue Windows-Backup, selbst im Herbst-Update, kann es das alles immer noch nicht.
Nee, das kann, das ist tatsächlich, im Prinzip ist es, wie gesagt, eine Oberfläche für Funktionen, die Windows größtenteils schon kann. Also die das Synchronisieren meiner ganzen eigenen Dateien nach OneDrive ist ja etwas, was Microsoft mir, gerade wenn ich einen Rechner einrichte, schon ewig lange aufdrücken will.
Das sagen,
nicht nur den OneDrive-Ordner, sondern klick doch jetzt auf OK, um einfach alle deine Bilderordner, Dokumentenordner nach OneDrive zu sichern. Wo man immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man auch die winzige Nein-Jetzt-Nicht-Schaltfläche erwischt und nicht die genau. Nicht die, ja, bitte. Sehr groß beworbene. also, dass er sich die Apps merkt und so mit den angepinnten Positionen, wo im Startmenü und so, das ist, habe ich so vorher noch nicht gesehen. Ist jetzt ein Detail, aber, also wie gesagt, ich würde sagen, die Idee ist schön. Ein echtes Backup bleibt dann doch unerlässlich, okay. Ein ernstzunehmendes.
Und dieses App-Data-Verzeichnis, wo ja so viel Wichtiges drin ist, sichert er das inzwischen? Hast du das schon rausgefunden?
Das habe ich noch nicht mir so detailliert angeguckt. Ich muss gestehen, dass in dem Moment so ein bisschen Schluss ist, wenn ich sehe, ja, er erfasst einfach keine Apps, die nicht aus dem Store kommen. Es ist so, warum soll ich dann, wenn es sich Sicherung nennt und nichts anfasst, was nicht aus dem Store kommt, das läuft doch quer. Also das kann ich dann nicht gebrauchen, gar nicht. So.
Okay,
und
ne,
ich glaube, es gibt Anwendungsfälle, wo man das gebrauchen kann. Sehr einfache, wenn ich wirklich sage, ich nutze nur Store-Apps oder diese Windows 11 S-Modus gibt es ja auch, ne, dass diese Geräte, die so vorkonfiguriert sind, diese relativ billigen, ja, die dann eben so vorkonfiguriert werden, dass sie wenn ich da nicht händisch eingreife, auch nur Apps aus dem Store zulassen. Mhm.
Boah, Mann, das ist ja, das erinnert mich an das krautige Backup von Android, wo ja auch Google eine API gemacht hat. Wenn man als App-Entwickler diese API nutzt, wird alles gesichert, aber ja,
die
bestenfalls
kein nutzt,
die Hälfte hilft.
Genau. Ja. Also ja, so ein bisschen
ungefähr ist es. Ne? Okay.
Also diese Sicherungs-App würde ich abhaken. Gut. Bis auf Weiteres abhaken als, es ist eine schöne Idee, netter Ansatz, aber ich würde es vorerst nicht ernst nehmen.
Okay, das heißt, bisher haben wir die Taskleiste wird schöner, das Backup bleibt unbrauchbar. Aber es gibt ja noch ein paar weitere schöne Erweiterungen vom Herbst-Update.
Zum Beispiel, dafür können wir vielleicht gerade noch mal das Laptop-Bild unseres Testgerätes einblenden. Mhm. Danke. Ich habe hier so ein Jahre altes Aufmacherfoto eines CT-Videos. Das öffne ich jetzt mal mit Paint.
Dem mitgelieferten Malprogramm.
Diese Paint-App ist jetzt die von Windows 10 in Version 23H2.
Ich sehe gerade zufällig, das ist ja eine WebP-Datei.
Das ist eine WebP-Datei, das kann Paint. Paint kann, dazu vorab, diese neue Paint-Version ist eine der ganz wenigen Funktionen, die man wirklich erst mit 23H2 bekommt und nicht schon mit dem Moments 4 Update.
Okay.
So. Die kann zum Beispiel mit mehreren Layern umgehen und sie kann Transparenz verarbeiten, wo man denkt, hey, okay, im Jahr 2023 kann Paint das endlich. Wahnsinn. Die spannende Funktion ist eigentlich diese hier. Hintergrund entfernen. Eine Freistellfunktion, die einfach
momentan seht ihr den Kopf vor irgendeinem Hintergrund mit eingeblendeter Schrift und zack, jetzt ist der Kopf vor weißem Grund zu sehen. Also der hat tatsächlich ziemlich sauber den gesamten Hintergrund ausgeschnitten. Ne?
Also wenn das Motiv nicht zu komplex ist, funktioniert das bemerkenswert gut. Das ist jetzt ich war etwas erstaunt, dass dieses, wo man denkt, dieses trashige Paint, das so hinbekommt, wenn man das mal vergleicht. Also auch hier hinten bei den Haaren, wo er so, und das trotzdem auseinanderhält dann und sagt, da wird das dann so ein bisschen ausgefadet hier hinten. Mhm. Erstaunlich sauber. Schwieriger wird es, wenn
bei dir in deiner Brille, da sieht man
da, genau,
Brilleninhalte, aber da haben ja andere Maskierungstools oder Bokeh-Automatiken genau die gleichen.
Ich wollte gerade sagen, also gerade Bokeh-Automatiken haben da ja auch oft Probleme, dass das, was durch die Brille schimmert, natürlich auch
immer scharf bleibt.
Immer scharf bleibt. Ja. Aber
Haare ausschneiden.
Apropos Bokeh, Microsoft hat sich auch um Bokeh gekümmert.
Ach,
aber das wiederum nicht in der Paint-App, sondern in der regulären Fotos-App. Wenn man da auf, ich weiß gar nicht, ob.
Das heißt, die Fotos-App, damit kann man sich ja nicht nur Fotos anzeigen und so ein kleines bisschen bearbeiten. Das ist auch nicht dann quasi der Paint-Core, sondern eine zweite Bildbearbeitung, die Microsoft da mitliefert. Also Bildbearbeitung in Anführungszeichen.
Ja, genau.
Immerhin umsonst. Es ist,
Also, es ist so ein bisschen zweigleisig und ich verstehe nicht, was Microsoft da eigentlich macht, weil sie das Paint massiv weiterentwickeln gerade.
Das haben die auch gefühlt 30 Jahre liegen lassen und gar nichts gemacht. Ne?
Die Windows-Foto-Anzeige, aber andererseits schon immer so ganz, ganz wenige Bearbeitungsfunktionen konnte. Ich glaube, ganz zu Anfang konnte sie das auch nicht, aber sie haben da schon nachgebessert. Und sie wollen damit wohl auch in so eine ähnliche Richtung wie Google Fotos zum Beispiel, wo du ja auch inzwischen einen ganzen Berg von Retuschierfunktionen und auch KI-gestützten, also Algorithmen-gestützten, dass du irgendwie, Hintergrund-Bokeh-Effekte oder auch diese auf Pixel-Handys dann diese abgefahrenen, ich möchte diese drei Leute im Hintergrund bitte weghaben, dann markierst du die und dann werden die weggezaubert. Ne? Also, was man hier hat, ist eine Weichzeichner-Funktion. Dann rödelt er ein bisschen rum und ermittelt das, was hier jetzt markiert ist, als zum Weichzeichen. Dann sollen wir mal Intensität ein bisschen erhöhen.
Och.
Anwenden und dann macht er so einen Bokeh-Effekt eben.
Ja, also für die Zuhörer, da war wirklich Schrift eingeblendet auf diesem Bild. Die ist jetzt schön unscharf und der Hintergrund ist auch unscharf und ziemlich gut ausgeschnitten. Das Bild ist scharf.
ist frappierend. Also wir haben eine ziemlich geil funktionierende neue Funktion in Paint und die andere in einem komplett anderen Tool. Ja, kein Mensch weiß, warum Microsoft so irre ist und nicht einfach mal sagt, lass uns doch mal alles zu einer Bildbearbeitungs-App zusammenführen. Mhm. Aber
ja, andererseits kriegt das ja selbst Adobe nicht hin und hat Lightroom und Photoshop als getrennte.
Ja, naja. Und das zum Thema Bildtools im neuen Windows 11. Ja.
Okay, aber und beide können mit WebP umgehen. Das war mir auch neu. Das hatte ich mich gar nicht getraut, WebP überhaupt mal in die reinzuschmeißen.
WebP im Foto, in der Fotoanzeige hatte ich schon vorher gesehen. Mhm. In Paint habe ich es jetzt auch gerade mit diesem Bild zum ersten Mal gesehen. Aber ich, also mehrere Formate haben sie auch schon länger angefangen, andere zu unterstützen. Also, dass du auch, ja, dass du vernünftig qualitativ ordentliche JPEG speichern konntest. Und ne, mein erstes Paint mit Windows 3.1 damals konnte, glaube ich, nur Bitmap. Oder konntest TIFF, ich weiß es gar nicht mehr. Naja.
Weißt du zufällig, ob sie Hive können? Dieses neue Fotoformat, was
kann ich dir gerade nicht sagen. Also für Hive ist, meine ich, das Problem, dass er einen Codec haben will, wenn du den installierst. Wenn du den nicht installierst, sagt er, geh halt in den Store und kauf den Codec. Du kannst auch einfach GIMP nutzen. Das macht das Ganze in Open Source und öffnet dir die Formate auch ohne installierten Windows Codec dafür.
Ich glaube, ich habe Hive, aber irgendwann konnte es, glaube ich, mein Windows automatisch. Aber schreibt eure Erfahrungen vielleicht mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht mehr im Kopf. Oh je, wie peinlich. Okay, was kann das Update noch? Im Explorer hat sich ein bisschen was verschönt.
Im Explorer haben sie so ganz grundlegende Sachen gemacht, wie zum Beispiel die Tool-Leiste unter die Adressleiste gesetzt, was ja zu Anfang auch so ein bisschen komisch war. Also ich habe das in Windows 11 nie als störend wahrgenommen. Es sah vielleicht ein bisschen merkwürdig aus. Gut, sie haben letztlich auch hier diese Adressleiste visuell so ein bisschen an den Windows 11-Stil angepasst.
Ah, okay.
Ich nutze ja auch gerne immer mal oder teste immer gerne mal die ein oder andere Chrome OS-Version, speziell diese, die man sich frei nachinstallieren. Das ist, kann das Chrome OS Flex zum Installieren auf andere Geräte. Ich habe immer den Eindruck, sie gehen echt in einigen Punkten ganz massiv optisch in Richtung von Chrome OS. Also sie, ich würde nicht sagen, sie kupfern ab, aber auch diese, bei Windows 11 haben wir ja auch schon festgestellt, das ist auch an, ist schon an Chrome OS so ein bisschen angelehnt und auch die, auch hier dieser Detailbereich mit Schiebereglern und WLAN und so. Das ist ja auch alles so ein bisschen wie Chrome OS in eckig, ne? Die Schaltflächen. Und beim Explorer, genau, also sie haben, naja, das etwas geänderte Design erstens. Sie haben zweitens eine Ansicht, die ist jetzt auf diesem Gerät hier. Nein, sie ist nicht leer, nennt sich Katalog. Wären diese Bilder nicht alle im 16:9 Format, würde man auch sehen, dass er die, hier sind noch ein paar, die man
an der Seite sieht man jetzt eine Zeitleiste.
Ja, genau, man sieht eine Zeitleiste. Also ja, das ist schon,
ist jetzt nicht so gut gefüllt hier auf unserer blanken Installation.
Sieht schon arg aus wie Google Fotos in der Browser-Ansicht. Also gerade auch mit dieser Zeitleiste und dass er die Darstellungsbreite der Bilder dynamisch anpasst. Und eben die Dateinamen auch ausblendet. Das,
also für die Zuhörer, wir können das jetzt leider gar nicht alles so im Detail erklären. Da müsst ihr vielleicht auf YouTube mal reingucken.
Also jeder Mensch, der ein Smartphone hat, kann irgendwie die Foto-App der Wahl aufmachen. Und es wird sehr ähnlich aussehen, wie die Fotodarstellung jetzt im Windows Explorer ist. Man hat natürlich nach wie vor den Bilderordner. Also da, wenn ich den aufrufe, habe ich trotzdem die ganz klassische Ansicht, wo ich.
Ach so, das heißt, das ist jetzt auch nicht so eine Ansicht, die man umschalten könnte mit großen und kleinen Icons, sondern das ist ein eigener Bereich.
Das ist erinnert tatsächlich auch so ein bisschen an das, was Microsoft vor einer halben Ewigkeit als Bibliotheken bezeichnet hat. Ja. Ich kann da Ordner hinzufügen, die dann mit in diesem Ordner, in dieser Katalogansicht als eine Art Sammelansicht angezeigt werden. Also es ist wirklich, es ist nichts, was das Alte ersetzt. Weil die Bilder an sich, also den Bilderordner, das brauche ich natürlich nach wie vor. Allein wenn ich wissen will, wie heißen diese Dateien. Das ist wirklich eine Ansicht, mit der man sagt, wir möchten den für Bilder nutzbaren Platz verbessern.
Mhm, schick. Ah ja, und wenn man mit der Maus drüber geht, im Mouse-Over, sieht man dann ja Dateiname und so die üblichen Informationen. Genau,
dann werden eben die, wie immer im Explorer eingeblendet. Aha. Was der Explorer noch kann, ist, er kann dann doch mal gepackte Formate, die nicht ZIP heißen, auspacken. Also TAR, RAR, 7Z, das 7-ZIP-Format und so weiter, ist jetzt möglich. Packen das, kann das man das immer noch nicht.
Bisher ging es gar nicht. Wenn man auf einen ZIP klickt, dann wird es bisher ausgepackt in einen Unterordner.
Richtig.
Einpacken kann man auch. Und wenn man aber bisher auf einen TAR klickte, sagt er immer MÜV.
Genau, du konntest, was ja auch ging seit einiger Zeit, ist, dass du sagst, ich möchte eine ZIP-Datei erstellen. Aber es ist immer eine ZIP-Datei, es ist bis jetzt auch immer noch eine ZIP-Datei. Okay. Ich kann nicht eine RAR oder 7-ZIP-Datei erstellen. Es gibt so ein bisschen die Theorie, dass Microsoft da noch nachbessert. Wir haben auch schon, irgendwo gab's, hatte ich gesehen, in der Ecke mal Performance-Tests, die zeigen, dass die integrierte Lösung von Microsoft auch beim Auspacken von 7-Zip jetzt nicht geil ist. Aber da muss man auch sagen, gut, das ist ja nur wirklich die erste Implementierung davon. Mhm. Also das ist, ja. Man kommt, wenn man etwas professionelleres haben will, um die Installation von 7-Zip oder ähnlich nicht drumherum,
genau. Man kann jetzt hier auch Tabs einblenden beim Explorer, das ist ja schon seit ein paar Monaten so.
Das kam auch mit einem Moment-Update tatsächlich. die Tabs. Also genau, das ist auch, sollte sich, genau, es lässt sich ganz normal wie Browser-Tabs auch mit Steuerung T öffnet man einen neuen. Ja. Mhm. Kann man auch Steuerung W schließt einen Tab, genau. Ja. Das ist.
Okay, was gibt's noch an Neuigkeiten?
Ein kleines Detail, das ich mega cool finde, wo man auch.
Wir lieben Details.
Details, wo man 20 Jahre drauf gewartet hat. Ganz viele kennen das vielleicht von euch, wenn man ein Programm laufen hat und das reagiert nicht, irgendwas stürzt ab. Und man muss dann den Task Manager aufmachen, das Programm in der Liste suchen, markieren und mit Rechtsklick dann Task beenden. Mhm. Und um ein Programm eben hart abzuwürgen und nicht zu warten irgendwie, bis es sich nach Stunden vielleicht berappelt hat. Es gibt in der Einstellungen-App eine Funktion im Bereich System und dann im Unterbereich für Entwickler. Das ist ein Schalter mit der Bezeichnung Task beenden in Taskleiste durch Rechtsklick aktivieren. Es klingt fürchterlich, wenn man das einschaltet.
Diesen Punkt für Entwickler hat den jeder, auch wenn man
den
da
hat,
nicht
irgendwie. Den hat jeder tatsächlich. Und da sind eben auch wie das hier zum Beispiel einige Punkte drin, die eben nicht nur für Entwickler interessant sind, sondern für Power-User oder andere, die einfach schon mal genervt davon waren.
Okay. Aber ist nicht so wie bei Android, dass man erst den Entwicklermodus anschalten müsste?
Das ist serienmäßig wirklich da.
Okay,
und wenn ich also hier jetzt Paint zum Beispiel aufmache und dann mit dem Rechtsklick hier drauf gehe, habe ich hier die Schaltfläche im Kontextmenü auf dem Taskleisten-Icon Task beenden. Und dann kannst du damit eben auch abgestürzte Prozesse rausschmeißen. Aha. Sehr praktisch.
Ja. Das ist doch praktisch, ja, okay. In deinem Artikel hast du auch noch, weiß ich nicht, ein paar Dutzend kleine Erweiterungen in den Systemeinstellungen gefunden. Ist da irgendwas, also ihr könnt das im Artikel lesen in Heft 25, irgendwas, was du vielleicht kurz noch als Tipp geben kannst? War da was Cooles bei noch?
Also was cool ist, wo ich sagen würde, ja, das ist eine hammergeile Funktion. Nein. Okay. Sie haben ein paar Sachen logischer organisiert. Ne? Also zum Beispiel, dass dieser besagte Bereich für Entwickler war bis neulich unter Datenschutz und Sicherheit zu finden.
Oh,
und das sind halt so Sachen, wo man, das ist schon eher ein Systemmenü als ein Datenschutzmenü. Also klar, du kannst in diesem Entwicklerbereich auch datenschutzrelevante Sachen ändern, zum Beispiel einstellen, dass du Apps aus Drittquellen oder dass du Sideloading erlauben willst, irgendwie so Geschichten. Ja. Ist aber schon sinnvoller, es unter System einzugliedern. Was man sieht, wenn man die Einstellung-App öffnet, ist, dass es eine sogenannte Startseite gibt, die primär wohl dazu dienen soll, das Microsoft-Konto zu promoten. Das hier ist auf unserem Testgerät ist es ein lokales Benutzerkonto. Mhm. Und das sagt, melde dich an, mit dem Microsoft-Konto ist alles da. Ansonsten, wenn du dich angemeldet hast, zeigt dieses an der gleichen Stelle nicht diese Werbung an, sondern es zeigt einfach den Füllstand deines OneDrive Cloud-Speichers an.
Ah, wenn er zu voll ist, direkt mit dem Kaufen-Kaufen-Knopf drunter.
Das habe ich nicht aus. Das wäre eigentlich der nächste Versuch, ist mal die 5 GB zu füllen und dann zu sehen, ob er.
Naja.
Ansonsten zeigt es die 3 am häufigsten benutzten Einstellungen an.
Okay.
Uh-huh. Und hier zeigt er jetzt einen Schnellzugriff auf Bluetooth-Geräte. Okay. Und einen Schnellzugriff auf verschiedene Hintergrund- und Windows-Farbdesigns. Mhm. Naja.
Weißt du, ob man das konfigurieren könnte?
Ich habe es noch nicht gesehen. Ich fände am schönsten eigentlich eine Option, es auszuschalten. Die ebenfalls habe ich noch nicht gesehen. Okay. Oder zumindest festzulegen, nicht die Startseite. Man muss ja nicht komplett abschaffen, wenn die stört. Schön wäre aber eigentlich, einen festlegen zu können, in welchem Menü oder Untermenü die Einstellungen-App generell öffnet. Ja. Wenn ich nicht sowieso eine bestimmte Funktion aufrufe, sondern sage, mach die Einstellungen-App auf, dann bin ich zum Beispiel gleich automatisch auf der Windows-Update-Seite. Mhm. Sowas kann man bisher zumindest nicht festlegen.
Ja. Beim Explorer geht das ja irgendwo relativ versteckt und da hat man ja so 2-3 Möglichkeiten, mit welchem Ordner oder.
Du hast im Explorer 2 Möglichkeiten, da geht das über diese Optionen. Auch als Ordneroptionen bekannt früher, inzwischen heißt es nur noch Optionen. Da kann ich festlegen, möchte ich die Startseite, wo dann auch die häufig benutzten Ordner und Dokumente angezeigt werden, oder dieser PC-Ansicht, das ist eigentlich die klassische Explorer-Ansicht, wo man einfach alle Laufwerke direkt aufgelistet kriegt.
Das ist auch das, was ich immer nutze.
Oder die persönliche Seite, die im Prinzip eine ähnliche Geschichte ist wie diese Startseite, wo ich auch meine zuletzt benutzten Dokumente und Ordner und Favoriten, das ist eigentlich gar nicht blöd. Man kann, wenn man das nutzen möchte, in den Favoriten bestimmte Dateien als Favoriten anpinnen. Und wenn ich mit meinem persönlichen Bereich immer den Ordner starte, habe ich da gleich meine angepinnten Dateien. Wenn ich also bestimmte Tabellen zum Beispiel täglich aufrufen muss für irgendwas. Ja,
ja, cool. Also du würdest sagen, das Herbst-Update, ach so, eine Sache noch, was ist denn jetzt mit KI? KI wird doch so wichtig überall und auch bei Microsoft.
Das absolute Burner-Thema, wo was gefühlt gerade, ich weiß es nicht, in Windows 11, ich weiß nicht, ob es ein Rohrkrepierer wird, also warum sage ich das, der KI-Copilot. Okay. Wo Microsoft gesagt hat, yay, das ist, alles wird so viel besser, weil Windows jetzt
Copilot nennen sie
Copilot
das, ne?
Nennt sich das, genau.
Dann zeig ich mal, was kann denn unser Copilot jetzt?
Den Copiloten, ich glaube, ich habe ihn auf diesem Gerät gar nicht im Zugriff. Er kann tatsächlich aber auch gar nicht so viel. Also man kann es relativ klar umreißen. Man kann ihn auf einem Rechner in der EU eigentlich gar nicht aufrufen, weil Microsoft es nicht möchte, weil es wohl Probleme gibt mit europäischen Gesetzen, die es einfach untersagen, derzeit diesen Copiloten an die User zu verteilen. Man kann sich eine Browserverknüpfung auf den Desktop legen, also es sieht aus wie eine Microsoft Edge Browserverknüpfung. Tatsächlich öffnet sie dann aber in einem kompakten Fenster den Copiloten. Ja, also man kann da gerne mit rumspielen. Das ist, wir können den Befehl gerne ja auch in die Kommentare, in den Text dieser Folge reinschreiben. Dann wer das von euch machen will, kann sich das dann rauskopieren. Das geht eigentlich, es ist relativ einfach. Es ist eine Zeile, die fügt man in eine neue Verknüpfung auf dem Desktop ein und dann ist das Ganze schon erledigt.
Und man hat dann so ein Dialogfenster, wo man mit dem per Tastatur.
Also es ist Befehle im Prinzip ein bisschen wie der Bing Chatbot mit ChatGPT Unterstützung. Mit dem Unterschied, dass es eben ins System integriert ist und du vom Prinzip her sowas sagen kannst. Windows oder schalte bitte Windows in den dunklen Darstellungsmodus, wo man dann ja eben hellen Text auf dunklen Flächen hat. Ne? Und dann fragt es macht nichts von sich aus und führt es aus, sondern es fragt, es erkennt deinen Wunsch und sagt, ah ja, kann ich machen, klick jetzt auf Ja, um in den Dunkelmodus zu wechseln.
Dann reicht auch nicht, dass man Ja sagt, sondern man muss
klicken. Nee, man muss dahin klicken, auf die Ja-Schaltfläche. Und sobald du so gefühlt von den 5 Standardbeispielen, mit denen Microsoft gerne wirbt, abweichst, also wenn ich Arbeitsrechner oben, da habe ich das ausprobiert, ich sag, starte LibreOffice Calc. So, und dann sagt er, Ja, LibreOffice kannst du aus folgenden Quellen downloaden. Und um LibreOffice zu installieren, wenn du es runtergeladen hast, mach bitte mit dem Installationspaket Folgendes.
Oh Gott, aber du hast es installiert, ne?
Es ist installiert, ich nutze seit Jahren. Und also, und das ist etwa das Level, auf dem wir uns momentan bewegen mit dem Ding. Und
das es heißt, geht trotz eingeschalteter Telemetrie hat Microsoft nicht mitgekriegt, dass du LibreOffice
oder
hast.
Aber auch richtig. Mhm. Und naja gut, die Telemetrie, ja, es ist die Frage. Also ich habe ja den Diag-Track, Windows-internen Dienst, abgeschaltet. Mhm. Übrigens ja einer der Tipps nach wie vor, wenn man sich um Diagnosedaten-Tracking Sorgen macht, einfach in die Diensteverwaltung von Windows gehen und den Dienst Diag-Track, in der Liste heißt er anders, er heißt Diagnose, nee, Benutzererfahrung und Telemetrie im verbundenen Modus. So, diesen Dienst rechts.
Wer macht eigentlich diese Übersetzung
erst bei Microsoft, heißt, oder? Ja. Diesen Dienst erst per Rechtsklick beenden und dann per Rechtsklick deaktivieren. Ich habe das vor 2 Jahren gemacht. Das hat sich über ein Funktionsupdate hinweg nicht wieder automatisch aktiviert. Mhm. Also es scheint eine relativ verlässliche Methode zu sein. Vielleicht liegt es daran. Mhm. Aber ich würde erwarten eigentlich, dass der KI-Copilot auf meinem Rechner auch guckt. Ist da eine App, auf die das passt? Ja. Und das macht er offenbar nicht. Aber das Schöne ist, dass er auch mit Anweisungen für bordeigene Funktionen schon überfordert ist. Also wenn ich ihm sage, verschiebe bitte die Taskleisten-Symbole nach links. Also du kannst ja einstellen, ob, ich sag mal, wie bis Windows 10, ob die Taskleisten-Symbole jetzt linksseitig angeordnet werden sollen, mit dem Startknopf links unten in der Ecke.
Also das kriegt er hin, auch genau, er kann die Seite nicht ändern, nur die Formatierung innerhalb der unten liegenden Taskleiste.
Naja, du kannst die Icons links anzuheften, kann Windows 11 schon immer. Aber wenn ich sage, hefte meine ganzen Icons, meine Taskleisten-Icons linksseitig an, dann sagt er, okay, soll ich das Fenster für dich auf die linke Bildschirmhälfte einrasten? Oder soll ich für dich im Netz suchen, was du so. Ich so, nein, du sollst. Also, was ich meine, selbst der Aufruf auf Windows-System-interne Funktionen funktioniert nicht richtig. Mhm. Also, versteht es noch nicht. Also, ich sag mal so, es heißt Co-Pilot, wenn das Ding jetzt ein Flugzeug steuern müsste, würde 10 Sekunden nach dem Start abstürzen. Weiß nicht. Also von Intelligenz ist da noch nicht viel zu sehen.
Okay, das heißt, kann man eigentlich wirklich überhaupt nicht gebrauchen, ist nur Zeitverschwendung und man hat dann schneller im Systemeinstellungen selber die Option gefunden, als
Windows,
dass man
Windows-Taste drücken und das, was du willst, ein Stichwort eintippen. Und das ist ja das, wie Windows dir eigentlich relativ gut sogar direkt den Link in die Einstellungen. Es ist natürlich nicht mit Chat und KI-Unterstützung, sondern es ist einfach nur eine Suchfunktion.
Aber funktioniert einfach.
Die funktioniert
nur.
Dann halt auch, genau.
Ohne KI und,
Also nachdem ich das gesehen hatte, die ganze ChatGPT und so, es lernt so unfassbar schnell und das hat mega Potenzial und vielleicht wird das die Zukunft, wie wir unsere Rechner steuern, aber nachdem ich das gesehen hatte, habe ich mich erstmal gefragt, ob das Ding ein ähnlicher Rohrkrepierer wird wie Cortana. Der Eindruck, es ist im Prinzip so ein bisschen wie Cortana, nur dass es jetzt was mit KI heißt. Ich glaube da noch nicht dran.
Okay.
Wahrscheinlich liege ich kolossal falsch, weil das jetzt der Durchbruch wird, aber wir werden sehen.
Ja, sieht ja überhaupt nicht so aus. Also ist weit weg davon zu sagen, lade mal links das Bild, was ich gerade gespeichert habe und maskiere mir den Vordergrund.
Vielleicht muss man das auch mal alles detaillierter, sich mal wirklich ein paar Stunden hinsetzen und alles durchprobieren, was man machen könnte. Aber
das ist dann doch nicht KI, wenn man sich stundenlang hinsetzen muss, um durchzuprobieren.
Nee, genau. Ich weiß noch nicht, ob ich das die Taskleisten-Icons von mittiger auf linksseitige Darstellung umzuschalten. Ob der Copilot das verstanden hätte, wenn ich es irgendwie etwas anders formuliert hätte. Aber Entschuldigung, genau das kann doch nicht der Sinn bei einem KI-Copilot sein. Der soll doch eben verstehen, wenn ich irgendeinen Kampf reinschreibe, soll der ja versuchen zu verstehen, was ich eigentlich sagen will.
Ja.
Und das ist halt das, woran scheitert bisher.
Okay, gut. Da müssen wir noch warten. Sollen
noch mal ran, ja.
Gut. Aber ansonsten so im Großen und Ganzen, viele Details haben sich geändert. Im Explorer die schöne Ansicht, die Taskleisten-Icons kann man unten wieder nebeneinander stellen, statt sie übereinander stapeln zu müssen. Das Backup bleibt blöd und die KI nützt noch nicht so richtig viel. Und Paint ist um einiges besser geworden.
Ich denke, so kann man das zusammenfassen. Also cool. Es ist ein Update, wo ich sagen würde, also wir haben ja anders. Mhm. Wir haben gerade bei den Windows 10 Funktionsupdates ja immer gesagt, wenn man die Features nicht unbedingt haben will, dann wartet erstmal 3, 4, 5 Monate, bis diese Kinderkrankheiten einer neuen Version sich so ein bisschen gesetzt haben. Und das ist nicht so dieses Mal, würde ich sagen. Das ist, was natürlich auch daran liegt, dass es ja eben nicht eine neue Version ist, die quasi drüber installiert wird, sondern ein Update, was nur die neuen Funktionen reinfügt ins System. Man kann das schon machen. Also mit den Updates, die man monatlich installiert, hat man die Funktionen ja eh schon. Also sie sind halt nur nicht aktiv geschaltet alle. Ne? Mhm. Also dann kann man auch sagen, ja, installiere 23H2. Das ist ein Arbeitsaufwand von 2, 3 Minuten. Dann ist das installiert, dann startet er einmal neu und aktiviert halt die ganzen Features, die drin sind.
Mhm. Genau, das haben wir hier gemacht. Und das ist das, was du eben meintest. Dann wird nur diese eine Konfigurationsdatei runtergeladen, schnell installiert.
Genau, nennt sich in Windows Update. Je nachdem, wie man das aktiviert, wenn das über ein wirkliches, zum Beispiel 23H2, eben über ein Funktionsupdate kommt, dann nennt sich das eben ja einfach Windows 11 Version 23H2 oder Funktionsupdate auf 23H2. Mhm. Bei den Moment-Updates sieht man es entweder gar nicht, weil es Änderungen sind, die wirklich vollautomatisch auch aktiviert werden. Mhm. Oder man muss diese Schaltfläche anklicken, die neuesten Updates erhalten, wenn sie verfügbar sind. Dann wird man sehen, dass Windows Update daraufhin ein Konfigurationsupdate lädt. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was Microsoft bei den auch bei Windows 10 zum Beispiel immer als Enablement Package verkauft hat. Ne? Also das ist im Prinzip ist das ein paar Megabyte, also die anfänglich waren die paar Kilobyte klein. Ich glaube, es sind 20 Kilobyte. Das, im Prinzip ist das ein Skript, was bei einem Neustart ausgeführt wird und die ganzen Schalter umlegt. Viel mehr ist das nicht.
Mhm. So. Deswegen geht das auch überraschend schnell. Wir haben es hier ja gerade
genau,
gesehen.
Genau, das ist im Prinzip wie ein Neustart, wenn ich eine Windows-Funktion aktiviere. Nicht zum Beispiel sowas wie Hyper-V, ne, eine Virtualisierungssoftware oder so, die ja enthalten ist ab Windows 11 Pro. Und ich sage, ich möchte die aktivieren, sagt er, okay, zum Abschluss muss ich einmal neu starten. So ähnlich schnell geht die Installation dieses sogenannten Funktionsupdates jetzt.
Ja. Und die eigentliche Installation hat schon vorher stattgefunden. Die Dateien sind schon alle runtergeladen. Ja, cool. Okay, fällt dir noch was ein zum Update?
Also ich gar nicht so mega viel. Ich würde sagen, wer Windows 11 schon immer gehasst hat, wird es vielleicht. Es kommt ein bisschen drauf an, warum.
Mhm, weil KI fehlt.
Wenn man ich weiß nicht, ob es einen Menschen gibt, der Windows 11 hasst, weil KI fehlt. Das ist euch das schon mal untergekommen? Schreibt es in die Kommentare. Das wäre wirklich mega crazy. Mhm. Okay. Nein, also Windows 11 kann ich ja blöd finden. Entweder, weil ich es aus produktpolitischen Entscheidungen blöd finde. Zum Beispiel eben wegen dieser ja immer noch horrenden Systemvoraussetzungen. An denen hat sich ja immer noch nichts geändert. Mhm. Die sind so, wie sie sind. Du musst ein TPM haben. Du musst mindestens einen Intel-Prozessor der 8. Generation oder einen äquivalenten AMD-Prozessor eben haben. Da ändert sich nichts. Wenn ich deswegen sage, Windows 11 ist irgendwie ein Haufen Grütze, dann ist Windows 11 auch mit diesem Update noch ein Haufen Grütze. Wenn ich super pragmatisch rangegangen bin und gesagt, die Idee ist schön, mein Rechner könnte es auch, aber echt eine unproduktive Taskleiste. Dann könnte das jetzt der Grund sein, das Upgrade zu installieren von Windows 10 auf 11 zum Beispiel. Und ja, von daher, und wer eh schon auf Windows 11 ist, hat die Funktionen ziemlich sicher eh schon auf dem Rechner. Sie sind vielleicht nur noch nicht aktiviert. Genau.
Ja, cool. Also installiert es und aktiviert es und erfreut euch den paar schönen kleinen Details. Aber Photoshop braucht man immer noch, auch wenn Paint ein bisschen besser geworden ist.
Leider, ja. Man kommt nicht ganz dran vorbei. Vielleicht mit dem nächsten Update, wir werden sehen. Ja.
KI gestützt. Ja, cool. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Ja, gerne. Dank dir.
Ja, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr guckt auch nächste Woche wieder rein. Bis dann oder hört rein. Tschüss, danke.